Möchten gemeinsam das Wort Gottes aufschlagen aus dem Prophetenbuch Daniel Kapitel 2 und ich lese uns Verse 1 bis 23. Das ist die Seite 972 in der Schlachter 2000 Übersetzung. Daniel Kapitel 2, Verse 1 bis 23. Und im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, so dass sein Geist sich beunruhigte und er nicht mehr schlafen konnte. Und da befahl der König, man solle die Traumdeuter und die Wahrsager, die Zauberer und die Chaldäer zusammenrufen, damit sie dem König seine Träume verkündeten. So kamen sie und traten vor den König. Da sprach der König zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt, bis ich den Traum verstehe. Hierauf gaben die Chaldäer dem König auf Aramäisch zur Antwort, O König, mögest du ewig leben. Erzähle deinen Knechten den Traum, so wollen wir die Deutung verkünden. Der König antwortete den Chaldäern, mein Entschluss steht unwiderruflich fest. Wenn ihr mir nicht den Traum samt seiner Deutung verkündet, so sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser zum Misthaufen gemacht werden. Wenn ihr mir aber den Traum und seine Deutung verkündet, so sollt ihr von mir Geschenke und Gaben und große Ehre empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Da antworteten sie zum zweiten Mal und sprachen, der König möge seinen Knechten den Traum erzählen, so wollen wir die Deutung verkünden. Der König antwortete und sprach, ich weiß nun sicher, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Entschluss unwiderruflich feststeht. Wenn ihr mir den Traum nicht mitteilt, so bleibt für euch nur ein Urteil. Denn ihr habt euch vorgenommen, lügenhafte und trügerische Worte vor mir zu reden, bis sich die Zeiten ändern. Darum sagt mir den Traum, damit ich weiß, dass ihr mir auch die Deutung verkünden könnt. Die Chaldäer antworteten vor dem König und sprachen, es gibt keinen Menschen auf Erden, der verkünden könnte, was der König befiehlt. Deshalb hat auch nie irgendein großer und mächtiger König so etwas von irgendeinem Traumdeuter, Wahrsager oder Chaldäer verlangt. Denn die Sache, die der König verlangt, ist schwer. Es gibt auch niemand, der es dem König mitteilen könnte, ausgenommen die Götter, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. Hierüber wurde der König aufgebracht und sehr zornig, und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und der Befehl ging aus, und die Weisen von Babel sollten getötet werden. Und man suchte auch Daniel samt seinen Gefährten, um sie zu töten. Da erwiderte Daniel dem Arioch, dem Obersten der Scharfrichter des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen zu töten, mit klugen und verständigen Worten. Er begann und sprach zu Arioch, dem Bevollmächtigten des Königs, warum ist dieser strenge Befehl vom König ausgegangen? Da erklärte Arioch die Sache dem Daniel. Daniel aber ging hinein und bat den König, um eine Frist zu gewähren, damit er dem König die Deutung verkünden könnte. Darauf zog sich Daniel in sein Haus zurück und teilte die Sache seinen Gefährten mit Hanania, Misael und Asaria, damit sie von dem Gott des Himmels Erbarmen erflehen möchten, wegen dieses Geheimnisses, damit nicht Daniel und seine Gefährten samt den übrigen Weisen von Babel umkämen. Hierauf wurde dem Daniel in einem Gesicht bei Nacht das Geheimnis geoffenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Daniel begann und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei, er setzt Könige ab und setzt Könige ein, er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand, er offenbart, was tief und verborgen ist, er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Dir, dem Gott meiner Väter, sage ich Lob und Dank, dass du mir Weisheit und Kraft verliehen und mich jetzt wissen lassen hast, was wir von dir erbeten haben. Denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen. Bis hierhin. Jeder von uns kennt solche Nächte, in denen wir nicht schlafen können. Während das Licht aus ist und alle anderen schon bereits schlafen, die Straßen draußen vielleicht leer sind und es komplett still ist, starrst du mit offenen Augen an die Decke. Dein Herz ist unruhig, deine Gedanken kreisen und es können die unterschiedlichsten Gedanken sein. Und auch diese Gedanken können jeden Menschen erreichen und tun es auch. Du fragst dich vielleicht, was ist, wenn ich die Kündigung bekomme? Was ist, wenn die Diagnose schlimmer ausfällt als gedacht? Was ist, wenn meine Ehe endgültig zerbricht? Was ist, wenn meine Kinder in die falsche Richtung gehen? Und je länger man wach liegt, desto größer werden die Sorgen. Und wir möchten heute anhand von dem Text, und ich habe den Titel meiner Predigt genannt, Ängste und Sorgen, und wir möchten hier drei Punkte anschauen anhand von dem Text. Der Ursprung der Angst, als zweites die Folgen der Angst und als drittes die Lösung für die Angst. In unserem Text geht es um einen sehr bekannten König namens Nebukadnezar. Es wird über ihn mehr als über andere heidnische Könige diskutiert. Er war ein sehr raffinierter und ein sehr strategischer und intelligenter Mann. Und zwar in sehr vielen Bereichen. Er war sowas wie ein Genie. Ein Erzieher war er. Das lesen wir auch im Kapitel 1, wie er auch diese jungen Männer, die aus dem Königshaus, Daniel und seine Freunde gekommen sind, wie er sie erzogen hat und sie in den Weisheiten von Babylon gelehrt hat und sie dort gelebt haben und auch Lehrer geworden sind. Also der Nebukadnezar war ein sehr großartiger Erzieher. Er war aber auch ein Architekt. Wir sehen und können heute noch die Ruinen und teilweise ein Museum, auch in Berlin gibt es ein Museum, wo wir sogar das Tor von Babylon betrachten können. Aber er hatte auch einen sehr großen Militärgeist. Nicht umsonst war er in dieser Zeit der Weltherrscher. Ein großer Mann mit einem enorm großen Einfluss. Und wir sehen, er ist hier noch am Anfang seiner Karriere. Wir lesen hier im Vers 1, im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, so dass sein Geist sich beunruhigte und er nicht mehr schlafen konnte. Merkt ihr, da liegt ein Mann, der die ganze Welt erobert hat. Aber in dieser Nacht kann er die Nacht nicht erobern. Sein Herz findet keinen Frieden. Und was hier deutlich wird, Macht bietet keine Ruhe. Du kannst so viel Macht besitzen, wie du haben kannst auf dieser Erde, egal in welcher Situation du bist. Auch wenn du nur die Macht über deine Familie hast. Vielleicht eine Machtposition im Beruf. Aber jeder kann es bestätigen, der eine Führungsrolle hat oder der in einer verantwortungsvollen Situation steht. Macht bietet keine Ruhe. Im Gegenteil. Man wird noch mehr beunruhigter. Und wir sehen hier auch, dass Ängste und Sorgen sind weder ein Altersproblem noch ein Machtproblem. Es ist immer das Gleiche. Es ist ein Herzproblem. Ängste und Sorgen sind ein Herzproblem. Wir lesen, oder wir haben diesen Vers nicht gelesen, aber ich möchte auf diese Verse zugreifen, dass wir auch den Kontext ein bisschen verstehen. Im Vers 28, wo Daniel schon bereits vor dem König tritt, lesen wir, von wem der König den Traum bekommen hat. Daniel spricht hier, aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart, der hat den König Nebukadnezar wissen lassen. Also den Traum, den Nebukadnezar gesehen hat und wovon er aufgewacht ist und jetzt nicht mehr schlafen konnte, und wir werden das auch gleich sehen, dass er auch vorher schon nicht schlafen konnte, er kommt von Gott. Auch wenn Nebukadnezar so viel Macht bereits besessen hat, gibt es einen, der immer noch über alles herrscht, und das ist Gott. Und der gibt Nebukadnezar den Traum und zeigt damit ebenso, dass er viel unter Kontrolle haben kann, aber er ist immer noch ein Mensch und er ist immer noch begrenzt. Und worüber grübelte der König? Hier im Vers 1 sehen wir nur, dass er einen Traum hatte und dass sein Geist nun von dem Traum erwacht ist und beunruhigt war. Aber wir sehen im Vers 29, auch hier sagt Daniel, dass er schon mit ganz bestimmten Gedanken zu Bett gegangen ist. Wir lesen im Vers 29, dir, o König, stiegen auf deinem Lager mit dem Lager geht es hier um das Schlafzimmer, das Bett, wo der König schlief, stiegen auf deinem Lager Gedanken darüber auf, was nach diesem geschehen werde. Worüber grübelte der König? Ihm ging es um eine ganz bestimmte Frage. Er wollte wissen, wie die Zukunft aussieht. Er wollte wissen, was über den morgigen Tag. Er hatte jetzt viel Kontrolle über ein Weltreich, aber er merkt nun, dass er keine Kontrolle über die Zukunft hat. Er hält die Zukunft nicht in der Hand. Und hier finden wir uns im Nebukadnezar und auch in diesen schlaflosen Nächten oft wieder. Die Eltern kennen das. Du kannst das Kind erziehen, du kannst das Kind beschützen mit allen Fähigkeiten, die du besitzt, als Vater oder als Mutter, aber du kannst nicht garantieren, dass das Kind im Glauben aufwächst oder bleibt. Auch Ehepaare kennen das. Du kannst dein Bestes geben, aber du kannst keine Macht darüber haben, dass das Herz deines Ehepartners verändert wird durch dich. Auch die Kranken oder die immer wieder mit Krankheit behaftet sind, kennen das. Man kann die Krankheit therapieren, man kann Medizin nehmen, was auch gut ist, was auch richtig ist. Man kann zu den Ärzten gehen, aber letztendlich kann man das Leben nicht verlängern. Auch die Kinder unter uns kennen Ängste und Sorgen. Auch ihr Kinder macht euch bestimmt immer wieder oder vielleicht manchmal, der eine mehr, der andere weniger, Gedanken über die Zukunft. Nicht über große Gedanken, wie es der König tat, der ein ganzes Weltreich unter seiner Kontrolle hatte, aber vielleicht auch Gedanken über die Zukunft, was die Schule betrifft. Für einige von euch wird es eine Veränderung geben nach der Sommerpause. Ihr dürft noch 2 Wochen lang ausruhen, aber es wird eine Veränderung geben. Vielleicht eine neue Schule, vielleicht eine neue Klasse, vielleicht ein Studium, das du beginnst, oder eine Ausbildung. Und es können auch solche ganz einfachen Gedanken sein wie: Komme ich wenigstens mit einigen von meinen alten Klassenkameraden zusammen? Oder wird man mich mögen, wenn ich komplett eine neue Umgebung erfahren werde? Bekomme ich Freunde? Was werden sie über mich denken? Werde ich komisch sein in ihren Augen? Was ist, wenn ich den Bus verpasse? Ja, manche machen sich auch darüber Gedanken. Und zu spät komme, wie stehe ich dann vor der ganzen Klasse da? Was soll ich dann sagen? Werde ich mit dem Lernstoff klarkommen? Was ist, wenn ich die Prüfung nicht schaffe? Bei vielen Menschen äußern sich auch Ängste und Sorgen in körperlichen Verhalten. Sie sind sehr nervös, sie müssen ständig mit ihrem Bein wippen oder sie kauen an den Fingernägeln oder kratzen ihre Haut, spielen mit einem Gegenstand oder knirschen auch oft mit den Zähnen. Nun, manchmal haben wir auch Angst, weil wir Fehler gemacht haben, falsche Entscheidungen getroffen haben und sie holen uns ein und bringen Unruhe in unsere Herzen. Und auch deswegen können wir schlaflose Nächte haben, wo wir selbst etwas verschuldet haben, wo wir uns Gedanken machen, ich kann meine Entscheidungen nicht mehr rückgängig machen. Mein Leben ist durch meine unkluge Entscheidung, durch unkluge Wahl schwerer geworden und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und auch das sind Ängste und Sorgen, mit denen wir Menschen, aber auch Kinder konfrontiert sind. Und Jesus, er lüftet das Geheimnis der Sorge. Wir reden ja hier im ersten Punkt über den Ursprung der Sorge. Und Jesus, wir haben das auch schon in dem Text gelesen, was das Gesetz fordert, in Matthäus 6, 27 sagt Jesus: Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und eine Elle, je nachdem wie die Menschen damals von ihrem Körper gebaut waren, ist ungefähr 36 Zentimeter lang. Und Jesus, ja, das ist wirklich wenig. Jesus sagt, wer kann durch das Sorgen nur so ein Stück des Lebens hinzufügen? Und was macht Jesus damit deutlich? Ja, er macht damit die Ursache der Angst deutlich. Er sagt, mit anderen Worten, wenn ihr euch Sorgen macht, dann versucht ihr etwas zu tun, was ihr nicht tun könnt. Wer kann denn Leben geben und Leben verändern? Nur Gott. Nur Gott kann Leben bewahren, wie zum Beispiel beim Hiskia, als er krank wurde und er eigentlich sterben musste, er betete zu Gott und Gott verlängerte sein Leben um 15 Jahre. Das kann nur Gott, das können wir nicht, wir Menschen, egal welche Mittel wir nehmen. Es ist auch gut, wie gesagt, dass wir uns gesund ernähren, dass wir auch Vitamine nehmen oder wo wir vielleicht auch mehr für den Körper und für die Gesundheit tun. Das ist völlig in Ordnung. Aber lasst uns nicht vergessen, niemand von uns kann auch nur ein Stück unserem Leben hinzufügen. Und wenn wir das tun, dann versuchen wir, das zu tun, was Gott tun kann. Und hier sehen wir den Ursprung der Angst. Wenn wir uns Ängste und Sorgen machen, dann begehren wir Gott zu sein. Dann begehren wir Gott zu sein. Und genau da entspringt die Angst. Angst entsteht, wenn wir Gott sein wollen. Wenn wir meinen, wir können unser Leben in der Hand halten, aber es merken, dass wir es nicht können. So wie der Nebukadnezar. Im Kern machst du dir Sorgen, weil du beanspruchst, Gott zu sein. Und das ist doch so eine alte Masche des Teufels, oder? Im Garten Eden sprach die Schlange zu der Frau, zu den Menschen, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott. Und Nebukadnezar, er wollte Gott sein. Aber er konnte die Zukunft nicht kontrollieren und deshalb reagierte er mit Sorgen und Ängsten. So sehen wir, Angst ist eigentlich, oder die Wurzel der Angst ist eigentlich Stolz, oder? Ist eigentlich Stolz. Ich versuche, mich über das zu erheben, was ich kann. Und das, ich versuche, mich dem Höchsten gleich zu machen, wie auch über den Teufel gesagt ist. Er hatte so eine hohe Position, aber das reichte ihm nicht. Er wollte sich dem gleich machen, der auf dem Thron sitzt, lesen wir. Natürlich, man kann nicht höher sein als Gott. Gott ist die höchste Autorität. Er ist die höchste Position, die jemals existiert hat und noch existieren wird. Aber der Teufel wollte es und wir wollen es auch oft. Und so ist Angst, rührt aus dem Stolz, aus der Begierde, Gott gleich zu sein. Und das ist nichts anderes wie Selbstvertrauen, mit meinen eigenen Fähigkeiten die Zukunft zu kontrollieren. Ich werde es schaffen. Und das sind oft und leider fällt man immer wieder in diese Falle, besonders Menschen, die sehr systematisch sind, die ihren Alltag sehr gut ordnen können, die immer wieder Pläne machen, einen Plan und wenn dieser Plan dann zugrunde geht oder nicht klappt, dann werden diese Menschen überfordert und sie fallen auch in diese Falle, tappen auch in diese Falle des Selbstvertrauens. Sie haben sich vertraut, aber sie merken so schnell, wie wenig Fähigkeiten sie besitzen. Auch nur einen kleinen Plan über den Urlaub zum Beispiel oder über einen morgigen Tag, wie der Tag gestaltet werden soll, vielleicht einen Ausflug mit den Kindern. Und wir merken so schnell, wie es ins Wasser fällt und wir völlig hilflos dastehen und merken, dass wir die Zukunft nicht in unserer Hand halten. Aber auf der anderen Seite, Angst rührt eben, wie gesagt, vom Selbstvertrauen. Aber wem hören wir in dem Moment auf zu vertrauen? Gott. Wenn wir uns selbst vertrauen, wenn wir Angst und Sorgen haben, vertrauen wir uns selbst. Was bedeutet, dass wir Gott nicht vertrauen? Und es ist auch wichtig, hier zu sehen, dass Angst insgesamt, muss man sagen, ist Angst nicht sündhaft. Angst ist eine Folge natürlich des Sündenfalls, weil die Sünde in der Welt ist, haben wir Angst vor Ungerechtigkeit, vor schlimme Situationen, vor Gefahren. Das ist eine Angst, die auch Jesus hatte im Garten Gethsemane. Wir lesen in Markus, dass er sogar zitterte und Martin Luther beschreibt es sogar oder übersetzt dieses Wort, dass er Angst hatte. Jesus sagt, er war betrübt bis zum Tod. Diese Angst ist nicht sündhaft, aber wenn wir Angst haben, weil wir die Zukunft nicht kontrollieren können, kann es auch eine böse Wurzel sein und sie kann davon rühren, dass wir Gott nicht vertrauen, sondern uns selbst. Das ist eine sündhafte Angst. Also wir müssen unterscheiden. Und hier sehen wir auch das Evangelium. Es gibt, es ist so ein Kontrast. ein Mensch, der König wurde, der König war, macht sich Angst über die Zukunft, dass er vielleicht nicht mehr in den Augen der Menschen so ein König und vielleicht sogar so ein Gott, in der damaligen Zeit hat man solche Könige sogar als Götter angesehen, sein kann. Und wie bedeutend ist doch der Kontrast, dass ein Gott oder der Gott, der in der Gestalt Gottes war, wie es Philipper 2,6 sagt, es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte. Während Nebukadnezar in Ängste und Sorgen verfiel, weil er nicht Gott, sondern Mensch war, hielt der Sohn Gottes es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein und wurde um ein Mensch, um unsere Ängste und Sorgen auf sich zu nehmen und seinem Vater völlig zu vertrauen. Während, und wir sehen es auch in seinem Leben, während Nebukadnezar rastlos im Bett lag, seine Gedanken kreisten und er konnte in seinem Bett nicht schlafen, schlugen die Wellen des Sees Genezareth in das Boot. Die Jünger schreien vor Todesangst und Jesus schläft tief und fest im Boot auf einem Kissen, mitten im Sturm. Und hier sehen wir auch schon, dass die Angst oder es für eine Angst und für die Sorgen Lösung gibt. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, die Folgen. Ja, was ist denn die Folge der Angst? Und wir sehen hier in der Unterhaltung zwischen Vers 2 und 13, die Unterhaltung zwischen dem König und der Elite der Weisen. Wie der König Befehle erteilt hat, man solle die Weisesten der Weisen, die Wahrsager, die Chaldäer, die ganze Elite der menschlichen Weisheit zu ihm rufen. Und sie unterhalten sich und dem König ist es wichtig, dass sie ihn nicht anlügen, dass sie ihn nicht hinhalten, sondern dass sie ihm sogar den Traum erzählen. Und wir sehen, was die menschliche Weisheit kann. In zwei Versen. Im Vers 10 lesen wir, wo die Chaldäer, man muss sagen, unfreiwillig bekennen, es gibt keinen Menschen auf Erden, der verkündigen könnte, was der König befiehlt. Und auch im Vers 11 lesen wir, es gibt auch niemand, der es dem König mitteilen könnte, ausgenommen die Götter, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. Die Geheimnisse, die göttlich sind, die aus Gott oder von Gott kommen, sie können nicht durch menschliche Weisheit ergründet werden. Und das gilt auch bis heute. Die Weisen und die Magier sind ein Bild für heutige Schnelllösungen. Heute kann man ja schnell Lösungen finden. Wenn wir in soziale Medien gehen, da gibt es so viele Tipps, wie man Selbstoptimierungen und Programme angehen kann, was man alles tun kann, um die Ängste und Sorgen ja, wegzuschaffen. Heute kann man ganz einfach ChatGPT fragen, wie man dies und jenes bewerkstelligt und versucht sich auch so durch Ängste und Sorgen zu befreien. Andere, die weiter in Sorgen und Ängste versinken, das sehen wir leider heute sehr oft bei jüngeren Leuten, sie flüchten in die Spiele, in Gaming oder in Serien oder in Alkohol und sie suchen sich einfach Tröster und versprechen sich Ruhe dadurch zu finden, aber es führt sie nur noch mehr in die Unruhe und macht sie davon noch abhängig. Und schaut mal, was die Folge der solcher Ängste und Sorgen sind. Im Vers 12 lesen wir, hierüber wurde der König aufgebracht und sehr zornig. Ja, Nebukadnezar geriet in Wut. Der befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Seht ihr, wie diese sündige Angst und diese sündigen Sorgen zerstörerisch wirken? Angst führt zu Wut, zu Panik, zu zerstörerischen Handlungen. Es ist dann wie ein Krebs, das alles um sich herum befällt und zerstört. Es zerstört die Beziehung, es frisst Vertrauen, es zerfrisst den Frieden. Angst ist wie ein Krebs, der alles um sich herum zerstört und tötet. Und so offenbart Nebukadnezar sein Herz. Er offenbart hier sein Herz mit seinen Handeln im Vers 12. Menschliche Herrschaft ist immer von Angst und Kontroll oder von Angst vor dem Kontrollverlust über die Zukunft geprägt. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Oft führt ein Streit in der Ehe eben genau deswegen dazu, weil du die Kontrolle nicht verlieren möchtest. Vielleicht ein übermäßiger Druck auf die Kinder führt auch dazu oder rührt daher, dass du Angst hast, sie können scheitern. Und deswegen kontrollierst du sie so stark und engst ihren Raum ein. Wut auf Menschen, die dich enttäuscht haben. Wut auf Menschen, denen du nicht genügst. Alles, das sind Symptome der Angst. Und wir sehen, wie verkehrt Angst und Sorgen sind. Während wir durch Angst und Sorgen mehr leben möchten, mehr unserem Leben hinzufügen möchten, mehr Sicherheit haben möchten, mehr uns schützen möchten, erfahren wir doch, wie wir mehr und mehr absterben. Aber jetzt kommt Hoffnung. Ich möchte uns nicht in der Hoffnungslosigkeit, und das macht auch der Text nicht, behalten, sondern es kommt Hoffnung. Im Vers 14 lesen wir, wie Daniel auf die Bühne dieses Textes tritt. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, die Lösung für die Angst. Wir lesen im Vers 14, da wandte sich Daniel mit Klugheit und Besonnenheit an Arioch. Mitten im Chaos, wo alle in Panik sind, steht Daniel ruhig da. Er hat keine Panik, er hat keine Angst. Und die Frage ist doch, wie konnte Daniel hier so reagieren? Und wir sehen es im Vers 17 und 18 vor allem, wie Daniel mit seiner Angst umgeht. Wir können nicht sagen, dass Daniel vielleicht nicht Gedanken darüber hatte. Er hatte ja im Vers 15 den Arioch gefragt, warum ist dieser strenge Befehl vom König ausgegangen? Also Daniel machte sich darüber Gedanken. Bestimmt hat er auch Sorgen gehabt. Wir können nicht sagen, dass Daniel überhaupt keine Ängste oder Sorgen hatte. Aber wie geht er mit seiner Sorge und seinen Ängsten um? Er tut zwei Dinge. Das sehen wir zum einen im Vers 17. Darauf zog sich Daniel in sein Haus zurück und teilte die Sache seinen Gefährten mit. Stehst du, in der Angst musst du nicht alleine sein. Teile dich deinen Gefährten mit. Das kann der Ehepartner sein, das können die Eltern sein, das können die Kinder sein. Und Daniel, er teilt sich mit seinen drei besten Freunden, Hanania, Misael und Asaria. Und was erzählt oder was macht er mit ihnen, damit sie von dem Gott des Himmels Erbarmen erflehen mögen? Es sind Freunde, es sind Geschwister da, zu denen du mit deinen Ängsten und Sorgen kommen kannst. Gottvertrauen heißt, ich muss das nicht allein packen. Ich muss es nicht allein schaffen. Ich brauche Glaubensgeschwister, die mit mir zu Jesus gehen. Und Daniel blieb auch in dieser Situation ruhig. Und wir sehen auch, die zweite Sache ist, wie Daniel mit seiner Angst und mit seiner Sorge umgeht. Er bringt die Wahrheit über Gott in seine Gedanken. Im Vers 20 bis 23, ich möchte es hier zusammenfassen, zitieren, dass als Arioch in das Zimmer hereinstürmte, und um Daniel zu töten, war sich Daniel seiner Identität bewusst. Und er war sich auch etwas anderes noch bewusst. Er wusste, dass Gott, und achtet mal in dem Text, wie oft er hier sich über die Wahrheit von Gott Gedanken macht. Er wusste, dass Gott derjenige ist, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Er wusste, dass Gott die Macht gehört. Er wusste, dass Gott die Zeit gehört. Dass Nebukadnezar mit seinem Vollstreckungsbefehl auch hier damit unter der Herrschaft Gottes steht. Und auch, dass Arioch nichts tun kann, was Gott ihm nicht erlauben würde zu tun. Und deshalb antwortet Daniel mit Weisheit und mit Verstand. Daniel, er flüchtet in Gottvertrauen. Er vertraut Gott in seinen Ängsten und in seinen Sorgen. Und deswegen blieb er gelassen, ja sogar, als es um sein Leben ging. Und was tut hier Daniel? Er führt Wahrheiten über Gott, ruft sich ins Gedächtnis. Und woher hat er sie gehabt? Natürlich aus dem Wort Gottes. Und hier sehen wir, wie wichtig es ist, in dem Zeitpunkt der Ängste und der Sorgen Wahrheiten über Gott aus der Schrift zu kennen. Oft lesen wir die Bibel und es langweilt uns manchmal, aber Es ist wichtig, dass wir trotzdem die Bibel weiterlesen, auch wenn unser inwendiger Mensch immer wieder faul ist, damit wir diese Wahrheiten über Gott nicht vergessen und damit sie durch den Heiligen Geist in unserer Erinnerung hervorgebracht werden, wenn wir in Ängste und Sorgen verfallen. Das ist genau das, was mit Daniel geschieht. Das ist so heilsam für uns. Die Wahrheiten über Gott ins Gedächtnis rufen, wenn wir in Angst und Sorge verfallen. Und gerade auch nachts, wenn du mit offenen Augen mitten in der Nacht auf die Decke starrst. Und ich möchte jetzt nicht als Ergebnis meiner Predigt sagen, sei nicht wie Nebukadnezar, sei wie Daniel. Denn, ja, und dann wird alles gut. Denn auch wenn Daniel für uns ein sehr gutes Vorbild ist, sehen wir in Daniel nicht einfach nur ein gutes Vorbild, dem wir nachahmen dürfen, sondern wir sehen in Daniel etwas viel Größeres, jemand viel Größeres, das ist Christus. Wir alle müssen zugeben, dass wir einfach mehr nötig haben, als einfach nur ein besseres Vorbild zu haben, an dem wir uns richten können. Indem wir unser Verhalten ändern, indem wir unsere Strategie, unsere Gedankenwelt ändern. Der Trost liegt darin, dass wir alle versagt haben. Wir alle sind Nebukadnezar, so wie Nebukadnezar. Wir alle versagen auch heute oft noch als Kinder Gottes. Und der Trost liegt darin, dass Jesus das für uns geworden ist, was wir hätten niemals werden können. Jesus ist gekommen, um unsere Sorgen und Ängste auf sich zu nehmen, weil wir oft, oder man möchte sagen sogar meistens, wie Nebukadnezar sind und so reagieren. Er kam, um uns zu erlösen, weil wir oft in unserer Selbstgenügsamkeit und in unserem Stolz scheitern und dennoch Gott misstrauen, dass er nicht für uns sorgt, sondern wir möchten mit unseren eigenen Fähigkeiten für uns sorgen. Und ich habe es schon erwähnt, wir sehen hier in dieser schlaflosen Nacht auch das Evangelium von einer weiteren schlaflosen Nacht, nämlich im Garten Gethsemane. Viele Jahre später, nachdem Nebukadnezar hier eine schlaflose Nacht hatte, konnte auch Jesus nicht schlafen. Aber im Vergleich zu Nebukadnezar, er konnte nicht schlafen, weil er die Zukunft nicht kannte. Aber Jesus konnte nicht schlafen, weil er die Zukunft genau kannte. Aber nicht nur kannte, sondern sie in seiner Hand hielt. Und gerade in diesem Moment an deiner Zukunft gearbeitet hat, damit du eines Tages durch deine Ängste und Sorgen, auch wenn sie durch sündige und falsche Entscheidungen hervorgerufen sind, dich an Christus richten kannst. Denn Jesus, er hat ja nicht nur die Ängste und Sorgen, die wir haben aufgrund von anderen Einflüssen, die wir nicht verschuldet haben, getragen, sondern er hat am Kreuz auch die Schulden oder die Verschuldungen, die wir gehabt haben oder die wir tun, falsche Entscheidungen treffen, wodurch unsere Sorgen und Ängste aufgetreten sind, er hat sie ja genauso getragen. Und auch, das ist ja, spielt keine Rolle, warum du Angst hast, ob das jetzt von jemand anders verursacht wird, der dir Böses tun möchte, oder ob es von dir verursacht wurde, weil du in der Vergangenheit falsche Entscheidungen getroffen hast. Das spielt keine Rolle. Du kannst dich in jeder Situation sicher sein, dass die in Christus sind, so wie wir es in Römer 8,1 lesen, dass es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus sind. Jesus wendet sich an dich heute durch sein Wort und er lädt dich ein, in deinen Ängsten und Sorgen ihm zu vertrauen. Die Angst vor Schuld, die er getragen hat, musst du nicht mehr haben. Die Angst vor Konsequenzen, die du erwartest vielleicht, ja, oft sind Konsequenzen da durch unsere falschen Entscheidungen, denen können wir vielleicht nicht entfliehen. Aber die größte Konsequenz, die mit der Ewigkeit zu tun hat, nämlich in ewiger Strafe zu sein, sie ist von Christus abgetan. Und deswegen können wir Jesus vertrauen. Wir dürfen uns in Jesu Erlösung bergen, anstatt immer wieder Perfektion oder ein besseres Verhalten von uns zu erwarten und immer wieder daran zu arbeiten. Wir sind eingeladen, unser Vertrauen von uns selbst auf Jesus zu richten. Der Grund unserer Hoffnung ist nicht, dass wir es irgendwann mal schaffen, wie Daniel zu sein, sondern Der Grund unserer Hoffnung ist, dass Jesus für uns längst das geworden ist, was wir niemals hätten schaffen können. Und er kommt auch heute unserer Schwachheit entgegen und trägt uns. Da werden es immer Dinge in deinem Leben geben, die du nicht verstehen kannst, auf die keiner eine Antwort hat. Es werden immer Fragen offen bleiben. Es werden immer Geheimnisse geben, die nicht zu lösen sind. Es werden immer die Fragen nach dem Warum bleiben. Aber wenn wir geradezu panisch reagieren und uns selbst wieder anfangen zu vertrauen, uns von dem Vertrauen auf Gott lösen und uns in dieser Falle befinden, anstatt auf Christus zu schauen und zu sehen, dass in ihm doch unsere wahre Ruhe geschaffen wurde. Und denk dran, Jesus ist nie überrascht. Er ist nie überrascht über die Situation, über die du dir gerade Gedanken machst. Dort, wo Nebukadnezar in Panik geriet, dort, wo wir in Sorgen versinken, blieb Jesus treu. Dort, wo Daniel für sich und seine Freunde betete, lesen wir im Neuen Testament, wie Jesus für die Seinen gebetet hat. Für Petrus hat er gebetet, dass sein Glaube nicht aufhört. Für seine Jünger und alle, auch für uns, wir sind in diesem Gebet mit eingeschlossen, im Johannes 17 hat er gebetet, dass wir alle eins sind, dass wir im Vater eins sind, in Jesus eins sind. Am Kreuz nahm er unsere Angst auf sich und dort ertrug er die Gottverlassenheit, die wir eigentlich verdient hätten. Und deswegen, ja, es ist eine Tatsache und Jesus sagt es auch seinen Jüngern, in der Welt habt ihr Angst. In der Welt haben wir Angst. Aber seid getrost, sagt Jesus, ich habe die Welt überwunden. Gott gibt dir Ruhe nicht durch Kontrolle, sondern durch Vertrauen. Gott gibt dir Ruhe nicht durch Kontrolle, sondern durch Vertrauen auf Jesus. Und es ist so schön, wie Daniel das im Vers 29 sagt, es gibt einen Gott im Himmel. Vorher haben die Weisen gesagt, dass es gibt keinen Menschen, der dir dieses Geheimnis offenbaren kann. Und wenn es jemand könnte, so ist es nicht jemand, der bei den Menschen wohnt, sondern es sind Götter, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. Und schaut mal im Vers 18, wie Daniel das so betont, damit sie von dem Gott des Himmels Erbarmen erflehen. Und dann auch im Vers 19 lesen wir den letzten Satz, da pries Daniel den Gott des Himmels. Und auch im Vers 28 sagt Daniel, aber es gibt einen Gott im Himmel. Das ist ein Trost für uns. Ja, wir haben Ängste. Ja, wir haben Sorgen. Aber es gibt einen Gott im Himmel. Aber es gibt einen Gott im Himmel. Und oft müssen wir diesen Satz auch nachts wiederholen. Nicht wie ein Ritual, sondern wie ein Trost, indem wir unsere Gedanken mit Christus füllen, mit der Wahrheit, es gibt einen Gott im Himmel. Und dieser Gott hat sich in Jesus zu uns, ist in Jesus zu uns gekommen. Und er hält die Zukunft in seiner Hand. Und er sagt, fürchte dich nicht. Jesus zu vertrauen bedeutet nicht, dass wir plötzlich keine Sorgen mehr haben. Es bedeutet, dass ich meine Sorgen nicht mehr allein zu tragen habe. Ich bringe sie zu Christus. Jeden Abend, jede Nacht, jeden Morgen. Vertrauen ist also kein Gefühl oder nicht nur ein Gefühl, sondern es ist ein täglicher Akt des Loslassens, wo ich mir immer wieder, so wie der Psalmist im Psalm 42, das vor Augen führe. Was betrübst du dich, meine Seele, in mir? Harre doch auf Gott. Du wirst ihm noch danken. In der aktuellen Situation sieht er keinen Grund, Gott zu danken, aber er sagt, du wirst ihm noch danken. Und manchmal müssen wir das genau aufsagen, genau das in unser Herz aufkommen lassen, diese Gedanken, das ist Gott, es gibt einen Gott im Himmel und wir haben allen Grund, ihm zu vertrauen. Jesus wird nie überrascht, Jesus ist nie verwirrt, er hat die Welt überwunden, er trägt uns heute, auch in einer schlaflosen Nacht und dafür möchten wir ihm danken. Amen.